Herr, Herr Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir wissen, dass wir in deinen Armen geborgen sind. Wir preisen dich, Herr Jesus, denn du bist ein Gott, der redet, der uns zeigt, was dran ist, was wichtig ist. Und Herr, du gibst uns nicht nur Weisungen, sondern du gehst auch mit uns und hilfst uns, all das zu erfüllen, wozu du uns berufen hast. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt auch zu uns redest und uns dein Wort öffnest, dass wir durch deinen Heiligen Geist verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Und wir geben dir alle Ehre dafür. Amen. Ja, ich möchte heute über einen Text aus dem Lukasevangelium predigen, und zwar aus dem 5. Kapitel des Lukasevangeliums, die Verse 1 bis 11, ist eine sehr bekannte Begebenheit aus dem Evangelien. Der sogenannte Fischzug des Petrus. Ich lese diese 11 Verse. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn, Jesus, andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen, um ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wir kennen diese Begebenheit, ihr Lieben. Es ist immer wieder in den Evangelien berichtet, wie eine große Menschenmenge sich um Jesus drängte. Gehen wir zurück zu den ersten Versen. Und es heißt hier, dass die Menschenmenge Jesus andrängte. Also die haben sich richtig so an ihn herangedrängt. Und zwar, warum? Es steht auch hier, um das Wort Gottes zu hören. Sie haben sich nicht gedrängt, wie es hier steht, weil er so viele Wunder getan hat, sondern weil sie aus seinem Munde etwas hören wollten, was sie sonst nicht zu hören bekamen. Ihre Pharisäer und Schriftgelehrten und ihre anderen Rabbiner, die lehrten auch sehr viel. Aber irgendwie spürten sie, das ist anders, was Jesus hier sprach. Und deswegen wollten sie auch hören, was er sagt. Jesus hat immer, wo er war, eine Art Massenbewegung ausgelöst. Also es sind immer wieder viele, viele Menschen haben sich um ihn gedrängt und haben ihm zugehört und haben dadurch zum Ausdruck gebracht, dass da viel Hunger ist in ihrem Leben danach, von Jesus zu hören, vom Wort Gottes zu hören, von Gott selber zu hören. Aber wenn man dann sich überlegt nach den Berichten der Evangelien, was daraus geworden ist, dann merkt man, dass immer nur ganz wenige daraus die Entscheidung getroffen haben, ihm zu folgen. Es ist ein Unterschied, ob man hört und dann wieder sozusagen zur Tagesordnung übergeht oder ob man dem nachgeht, was Jesus sagt und zu einem Nachfolger wird. Ihr Lieben, das ist ein riesiger Unterschied. Es hören so viele Menschen das Wort Gottes. Auf diese oder andere Weise. Aber es ist damit nicht gesagt, wenn es verkündigt wurde, dass die Menschen es auch annehmen. Dass sie dann bleiben. Es gibt eine Szene, wo Jesus dann merkt, wie sie fast alle ihn verlassen, nachdem er gepredigt hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, und ihr wollt ihr auch noch weggehen? Aber zuerst waren die Massen da. Irgendetwas war in Jesus, was sie angezogen hat, und etwas anderes war in ihnen, wo sie wussten, wenn sie sich darauf einlassen, auf das, was Jesus hier sagt, dann wäre das eine totale Veränderung ihres Lebens. Dann würde das zu einer totalen Veränderung ihres Lebens führen. Nun, ihr Lieben, als Jesus da am See stand und die Volksmengen sah, da heißt es, er sah da zwei Boote liegen am See, am Ufer, und die Fischer, denen die Boote gehörten, waren ausgestiegen. Und sie haben angefangen, ihre Netze zu waschen, denn sie waren ja in der Nacht am See und haben versucht, Fische zu fangen, ist aber nichts daraus geworden, wie wir später wissen. Und dann heißt es, dass, nächsten Verse, dass Jesus in eines dieser Boote eingestiegen ist, und das gehörte Simon. Und er bat den Simon, dass er ihn ein wenig vom Ufer wegführt. Das war eine perfekte Gelegenheit, vom See aus in einer Bucht, die es ja viele gibt dort im See Genezareth, zu ihnen zu sprechen. Und das Wasser hat den Schall noch verstärkt. Das war also eine gute Gelegenheit, die ganzen Massen zu erreichen. Jesus kannte den Simon schon vorher. Er war noch nicht Jünger. Er war noch nicht als einer der 12 Apostel berufen in dieser Geschichte hier. Er kannte ihn aber, weil er in Kapernaum wohnte, Jesus selber und auch Simon. Und er hatte im Kapitel davor, wird berichtet, wie er die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Also sie kannten sich. Und er bat ihn nun, auf ein wenig vom Land hinauszufahren. Und dann heißt es, und er setzte sich und er leerte die Volksmenge vom Boot aus. Ihr Lieben, diese Begebenheit hier ist eigentlich nur ein Vorspiel. Das Eigentliche kommt jetzt. Es ist nur etwas, wo wir jetzt nicht hören, wie dann zum Beispiel einen anderen Teil des Neuen Testamentes, wo Jesus auf einen Berg stieg und dann predigte er zu den Menschen. Und 3 Kapitel lang im Matthäusevangelium 5-7 hören wir dann die sogenannte Bergpredigt. Hier wissen wir gar nicht, was er gesprochen hat. Es war auch jetzt nicht wichtig, weil die ganze Konzentration des Erzählers, des Lukas, geht jetzt hier darauf, dass von diesem großen Menschenmenge wird nun, so wie es einem Zoom, Petrus herausgezoomt. Und Jesus wendet sich nun an den Petrus, und jetzt geht es nur mehr um Petrus und Jesus. Das ist immer eine wichtige Sache. Es kann sich niemand in einer Menge verstecken. Die Menge ist wichtig, aber noch wichtiger ist der Einzelne. Und jetzt wendet er sich nur dem Petrus zu. Die anderen, die im Boot waren, haben natürlich das mitgehört, waren natürlich dann auch mit betroffen. Und nun hören wir, wie Jesus dem Petrus etwas sagt. Diesmal ist es nicht eine Bitte. Vorher heißt es, er bat ihn, ein bisschen in den See hinauszufahren. Und jetzt gab er ihm einen Auftrag. Ihr Lieben, das ist jetzt wichtig. Er hat nicht gesagt, bitte, fahrt noch einmal ein bisschen hinaus und werft die Netze auf, sondern es war ein Auftrag. Fahr hinaus in die Mitte des Sees, also in die Tiefe dort, wo der See tief ist, und werf die Netze aus. Das war nicht eine Bitte. Im Sinne von, wenn du willst, versuch's noch einmal. Sondern es war ein Auftrag. Das ist sehr wichtig an dieser Stelle. Jesus gibt also dem Petrus hier einen sehr klaren Auftrag. Und das Wichtige oder das Besondere nun an diesem Auftrag sind verschiedene Dinge. Das eine, dieser Auftrag war sozusagen völlig überraschend. Jesus ist immer wieder überraschend. Er kann zu Zeiten, wo wir es gar nicht vermuten, wo wir auch gar nicht mit irgendeiner Sache beschäftigt sind, wo uns dann Jesus beauftragt. Er kann uns erwischen, irgendwo. Er hat gepredigt. Er hat dann aufgehört zu predigen und dann wendet er sich an den Petrus. Und das, was er jetzt ihm sagt, hat gar überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, was er vorher gesprochen hat. Also der Petrus war total überrascht über diesen Auftrag. Das war das eine. Das zweite, dieser Auftrag, den Jesus ihm gab, war nun völlig unsinnig. Das kommt dann noch dazu. Petrus hat die ganze Nacht über am Meer, am See verbracht und das ist die normale Zeit, wo man Fische fängt. Nicht am Tag, wo die Fische ganz unten sind, wegen der Sonne. Und der Nacht kommen sie herauf und da kann man sie viel leichter fangen. Aber am Tag würde jeder Fischer sozusagen jemanden auslachen, der ihm den Auftrag gibt, Gefahr hinaus, in der Mitte des Tages vielleicht noch dazu und werft die Netze aus. Das ist völlig unsinnig. Und das Dritte, was eigenartig war, oder was nun wichtig war, dadurch war Petrus in einer wirklichen Entscheidungssituation. Und ihr Lieben, das ist das ist eine Botschaft sozusagen auch für uns. Es ist oft und oft, wie es auch in unserem Leben stattfindet. Petrus war in der Entscheidung zwischen Wissen und Gehorsam. Wissen heißt, weiß Jesus, was er da sagt? Er ist doch kein Fachmann auf dem Gebiet der Fischerei. Er hat ja keine Ahnung, wie man und zu welcher Zeitpunkt man Fische fängt. Es ist unlogisch. Es ist fast dumm. Es verspricht keinen Erfolg. Oder soll er einfach gehorchen? Das war eine wirkliche Entscheidung. Ich bin überzeugt, dass da haben ja alle Menschen zugeschaut. Ich müsste euch das vorstellen. So Tausende, die wissen auch, wann man fischen geht. Und die denken sich, was macht jetzt der Petrus? Was macht er jetzt? Wird er diesem unsinnigen Auftrag nachgehen? Oder entscheidet er sich einfach für den Gehorsam? Und ihr Lieben, das ist eine Frage natürlich, wo wir immer wieder und immer wieder auch herausgefordert sind, zu entscheiden zwischen Wissen und Gehorsam. Es ist so eine wichtige Frage, ihr Lieben, dass wir an dieser Stelle einen Schwerpunkt setzen dürfen auf diese Geschichte, auf diese Fragestellung. Glaube oder Unglaube? Jesus sagt dem Petrus nicht dazu, also wenn du jetzt da auf den See hinausfährst, dann verspreche ich dir, dass du einen unglaublichen Fang tun wirst. Gar nichts. Er sagt, hingeh, fahr und keine weitere Bemerkung. Für Petrus war es ein Risiko. Er kann sich blamieren, unsterblich blamieren, weil er etwas tut, was kein Fischer tun würde. Oder, eben das Oder, war nicht geklärt. Es war ein riesiges Risiko, dass er hier sozusagen einging. Nun, der Petrus hätte jetzt mit Jesus diskutieren können. Er hat gesagt, Jesus, du verstehst nicht viel vom Fischen. Soll ich das wirklich tun? Was versprichst du dir davon? Schau mal die Leute an, die halten mich für dumm. Wenn ich da jetzt das wirklich tue, für Petrus war aber in dieser Situation, empfinde ich, etwas klar. Er hatte vorher erlebt, Jesus, als er seine Schwiegermutter geheilt hat. Da ist irgendetwas in ihm passiert, ganz sicher. Dass ihm irgendwie ein Vertrauen zu diesem Jesus gegeben hat, den er ja noch nicht kannte wirklich. Und irgendetwas in ihm hat ihm gesagt, gehorche einfach. ohne zu wissen, warum, ohne zu überlegen, warum, ohne nachzudenken, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, ohne darüber nachzudenken, ob du dich blamieren kannst oder nicht, ob das logisch ist, was du da jetzt tun sollst. Gehorche, ohne Diskussion. Ihr Lieben, das ist oft eine Situation, in der wir auch hineinkommen. Manchmal gibt uns Jesus einen Auftrag und wir wissen nicht, warum. Wir wissen auch nicht, was folgt daraus. Er sagt es uns nicht. Er sagt einfach, geh oder mach oder tu oder was auch immer. Manchmal gibt er uns auch Aufträge, die er mit einer Verheißung verbindet, wo er dann sagt, wenn du das tust, dann verspreche ich dir. Beides gibt es. Hier an dieser Stelle haben wir ein Beispiel, wo Jesus nicht sagt, was das Ergebnis davon sein wird. Und das kennen wir an verschiedenen Stellen. Denkt an die Geschichte von Jona. Der Jona hat von Gott den Auftrag bekommen, er soll nach Ninive gehen und er soll dort predigen und er soll dort gegen die Leute, heißt es, gegen die Leute predigen, denn die Bosheit der Einwohner von Ninive ist vor mich gekommen, sagt Gott. Predige gegen sie. Denn die Bosheit der Menschen ist vor mich gekommen. Und er hat aber nicht gesagt, was er tun würde, was geschehen würde als Resultat dieser Predigt. Und der Jona hat sich dafür entschieden, nicht zu gehen. Kennt die Geschichte, ja? Er ist davongelaufen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was daraus folgt, das ist mir zu ungewiss, das Risiko ist zu groß. Und dann ist er vom Fisch verschluckt worden, wird dann ausgespien worden und dann gibt Jesus ihm noch einmal einen Auftrag. Und er sagt, geh und predige zu diesem Volk und er sagt dann, was ich dir sagen werde, das predige, 40 Tage noch, bis Ninive untergeht. Das war die Botschaft, die er bringen sollte. Jetzt hat Gott ihm mehr gesagt, ja. Und nun geht er dann nach Ninive, dann predigt er und die Bevölkerung von Ninive bekehrt sich. Das Gericht kommt nicht, also Ninive geht nicht unter und der Jona ist auf gut Deutsch gesagt angefressen, weil er sozusagen gedacht hat, na, diese Stadt verdient es, dass sie wirklich untergeht, weil sie so viel Bosheit in ihr ist. Und die Leute haben sich aber bekehrt und Gott hat die Sache verschont. Dann gibt es ein wunderbares Gespräch dann zwischen Gott und dem Jona. Dasselbe Geschichte, aber was Ähnliches bei Petrus. Später dann, nach der Auferstehung Jesu, da sitzt er in Joppe auf dem Dach eines Hauses und betet. Und da sieht er eine Vision von diesem Tuch, das da herunterkommt mit diesen Tieren da drinnen. Und das sind leider unreine Tiere und eine Stimme sagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, das mache ich natürlich nicht, weil ich habe noch nie unreine Tiere gegessen. Das ist verboten für einen Juden. Und diese Stimme kommt wieder und wieder. Und dann kommt unten im Haus eine Delegation an von einem Hauptmann Cornelius. Und diese Leute bitten den Petrus, mit ihnen zu gehen in das Haus des Simon, des Cornelius, weil ein Engel dem Cornelius erschienen ist und diesen Auftrag gegeben hat, hol den Petrus, den Simon Petrus. Und wie die kommen und sagen, wir sollen dich mitnehmen, hört er, wie der Geist Gottes zu ihm sagt, zum Petrus, geh mit ihnen. Petrus hatte keine Ahnung, warum. Wirklich nicht. Er war innerlich eigentlich eher dagegen, weil er wusste, er müsste jetzt in ein Haus eines Heiden eintreten, was ja auch verboten war. Petrus hatte keine Ahnung. Erst im Nachhinein sagt er, jetzt verstehe ich, warum Jesus mir den Auftrag gegeben hat. Und das war der Beginn der Heidenmission sozusagen. Es sind viele Beispiele in der Bibel, wo Jesus einen Auftrag gibt und wir wissen nicht, was daraus wird. Und wie es zu Ende geht. Und was sozusagen in diesem Zusammenhang dann noch geschieht. Und nun hören wir, wie diese Geschichte weitergeht. Gehen wir jetzt zum nächsten, ja. Nachdem Jesus nachdem der Simon sozusagen diese Worte hört von Jesus, fahr hinaus auf die Höhe und werf die Netze aus, dann sagt er zunächst einmal, ja, Herr, du weißt, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und abgemüht und abgemüht und wir haben nichts gefangen. Und jetzt diskutiert er aber nicht drüber und sagt, aber auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Das ist eigentlich der Höhepunkt der Geschichte. Aber auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Ihr Lieben, das ist etwas, was hier ganz bewusst im Zentrum steht. Auf dein Wort hin. Petrus diskutiert keine Sachthemen mit Jesus. Dass der Gehorsam, den er jetzt an den Tag legt, ist nicht auf eine Sache begründet, ob sie vernünftig ist oder nicht, sondern der Gehorsam ist allein auf eine Person gerichtet. Ihr Lieben, das ist immer und immer und immer wieder das Wichtigste. Wir gehorchen Jesu nicht um der Sache willen, um die es da geht. Nicht unter der Fragestellung, ist das sinnvoll, was Jesus da will? Ist es glaubwürdig, was Jesus da will? Hat es irgendwie eine Chance auf Erfolg, was Jesus da will? Ist es unsinnig, was Jesus will? Ist es unmöglich, was Jesus will? Sondern allein der Gehorsam beruht auf Vertrauen. Und das ist es, worauf Jesus immer den allergrößten Wert legt. Er möchte immer vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Auch wenn es unmöglich ist, was da vor uns liegt. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er als Person für uns glaubwürdig ist. Nicht, ob die Sache so vernünftig ist, dass man sich vorstellen könnte, dass es funktioniert, was Jesus da sagt. Oder dass er Erfolg haben könnte. Nicht an dem ist es zu messen, sondern es geht nur um die Frage, ist Jesus so vertrauenswürdig, dass wir ihn in jedem Fall gehorchen, auch wenn wir keine Ahnung haben, ob da was Gutes rauskommt, wenn wir ihm vertrauen, ob da irgendein Erfolg ist, auch wenn wir keine Ahnung davon haben und wenn es sogar auch unnötig erscheint. Ihr Lieben, in Klammer, natürlich ist es wichtig, wenn Jesus einen Auftrag gibt, zu wissen, dass es wirklich von Jesus war, der Auftrag. Das ist wieder eine eigene Predigt, ja? Nur das ist wichtig, will ich nur sagen. Man kann sich auch verrennen und dann auf Jesus böse sein, dass er sein Wort nicht hält. In Wirklichkeit hat man sich selber diesen Auftrag eingebildet. Oder der Feind kann einem auch manchmal beauftragen. Also diese Unterscheidung, Jesus warst du es, bist du es. Und das ist wichtig. Je größer der Auftrag ist, den wir empfangen, dürfen wir auch die Frage stellen, Herr, zeig mir, bist du das, der da zu mir redet? Wir können das auch mit anderen besprechen. Wir können das auch anderen vorlegen und sie um Rat bitten. Ist das von Jesus oder nicht? Das ist wichtig, ja? Es ist nicht wichtig, die Sache zu beurteilen, um die es da geht, sondern herauszufinden, herauszuspüren durch die Überführung und Offenbarung des Geistes, ob das, worum es hier geht, wirklich von Jesus war oder nicht. Nun, und es heißt dann, als er und die anderen mit ihm im Boot saßen, die dann sozusagen gehorchten, da hatten sie einen großen Fischfang. Es umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Wird nicht ganz einfach beschrieben, nur ein Satz. Das große Wunder, ein Satz. Nicht mehr. Wird nicht ausgeschmückt. Sie beginnen zu reißen. Die nächsten Verse. Und das Wunder, das jetzt geschah, ist außerordentlich. Es war so groß, dass sie sogar mit diesem Fischfang ein zweites Boot füllen konnten. Und beide Boote waren in der Gefahr zu sinken, weil es so ein riesiger Fischfang war. Aber ihr Lieben, lasst mich das sagen. Das Wunder stand in einem eindeutigen Zusammenhang zu Gehorsam. Viele Wunder geschehen nicht einfach so. Im Zurücklehnen, sagen, Herr, wenn du willst, kannst du es ja tun. Sondern es ist meistens verbunden, nicht immer, Gott kann auch Wunder tun, ohne dass da irgendetwas von uns aus dazu nötig wäre, das ist gar keine Frage, und er tut es auch oft. Aber viele Wunder geschehen im Zusammenhang mit Gehorsam. Hätte der Petrus gesagt, nein, Jesus, das ist wirklich lächerlich, was du da von mir möchtest, hätte er diesen Fischfang sicher nicht getan. Also da ist ein Zusammenhang zwischen Gehorsam und zwischen Wunder. Vielleicht erleben wir manche Wunder nicht, weil wir nicht gehorsam sind. Und manchmal ist es ja auch sogar offensichtlich, wenn zum Beispiel an gewissen Verheißungen, die mit Wundern verbunden sind, Bedingungen geknüpft sind. Oder bei Verheißungen, wenn du, dann. Und dieses wenn du, das fällt dann oft unter den Tisch. Ihr kennt diese berühmte Stelle aus im Alten Testament vom Zehnten. Wenn ihr den Zehnten gebt in voller Höhe, dann werdet ihr sehen, dass ich mich dazu stelle und ich werde Segen über euch herabschütten. Vielleicht kommt mancher Segen, ich meine es nicht nur finanziellen Segen, sondern überhaupt Segen, weil wir nicht gehorchen und das nicht tun. Das ist unangenehm, schwierig manchmal den Zehnten zu geben. Das ist nur jetzt ein Beispiel, ja? Aber vielleicht erleben wir deswegen auch manchmal nicht die Fülle des Segens, die Gott geben möchte. Also Wunder, die geschehen, haben oft etwas zu tun mit dem Gehorsam. Petrus später wird berichtet, er war wieder im Boot, es war dunkel, Jesus hatte den Auftrag gegeben, sie sollen übers Wasser fahren, ein heftiger Sturm kommt, sie kommen in Seenot, und das Boot droht zu sinken. Dann sehen sie über Wasser kommenden Gespenst. Es ist Jesus, der über das Wasser geht. Und der Petrus, wieder der Petrus, ja, war es, der Jesus erkannt hatte, dass es Jesus ist. Und er sagt zu ihm, sag zu mir, dass ich zu dir kommen soll über das Wasser. Und Jesus sagt, komm. Er sagt nicht, wenn du willst, probier's. Er sagt, komm, ein Auftrag, komm. Das ist ein wunderbares Bild für dieselbe Sache, um die es hier geht. Das herauszufinden, ob dieses Wunder geschieht, dass er über Wasser gehen kann, dazu musste er gehorchen. Er musste aus dem Boot heraus, er musste mit beiden Füßen aus dem Boot heraus, weil nur mit einem wäre zu wenig gewesen und erst dann konnte er erleben, dass das Wasser trägt. Dieselbe Geschichte. Wunder sind oft verbunden mit Gehorsam. Und je mehr wir uns in Gehorsam einüben, tatsächlich zu tun, was Jesus will, und uns zu bemühen, herauszufinden, was Jesus spricht, wie er spricht, das ist eine eigene Sache, dass wir uns darauf auch immer wieder und immer wieder einlassen, zu überlegen, was sagt denn Jesus zu uns? Und dass wir wirklich seine Stimme trainieren in dem Sinne, ist eine ganz wichtige Sache. Noch einmal. Gehorsam und Wunder gehören zusammen. Eine andere Dimension, die diese Geschichte beinhaltet und die auch eine Botschaft zu, ich verstehe es zumindest so, ich biete euch das an, auch es so zu überlegen. Es ist ja so, das, was Jesus hier von dem Petrus verlangt, ist ja Folgendes. Sie sollen, und jetzt kommen zwei Worte, die wichtig sind. Noch einmal etwas tun, was sie schon vorher die ganze Zeit getan haben. Es ist kein anderer Befehl, ja? Sondern er sagt, mach das noch einmal. Und Petrus sagt, na, wir haben eh schon die ganze Zeit dasselbe gemacht. Wozu sollen wir es jetzt noch einmal machen? Und jetzt ist es ja sowieso die ungünstigste Zeit, die es gibt. Das hat mich berührt auch. Das berührt mich an dieser Stelle, wo Jesus genau in der Situation, wo sie sich abgemüht hatten, nochmal und nochmal, eine ganze Nacht haben sie versucht, Fische zu fangen und es ist nicht gelungen. Sie haben sich abgemüht, heißt es sozusagen in diesem Text auch vom Griechen. Abgemüht, wirklich. Und sie haben nichts gefangen. Sie haben nichts gefangen. Sie waren frustriert. Sie waren deprimiert. Sie waren hoffnungslos an diesem Tag,
weil dadurch sozusagen auch die Tageseinnahmen fehlten, wenn sie nichts, keine Fische verkaufen konnten. Und genau in dieser Situation, wo es so hoffnungslos war, spricht Jesus zu ihnen: Macht es noch einmal. Er sagt es hier nicht so noch einmal, aber von dem Textverlauf her und der Geschichte her ist das irgendwie etwas, was mich berührt. So wie wenn Jesus sagen eben würde: Macht es noch einmal. Und jetzt auf mein Wort hin. Noch einmal. Gebt nicht auf. Es kann sein, dass genau für uns, für jemanden von uns, für unser Leben, in manchen Situationen genau das Wort ist, das wir brauchen. Wir haben uns abgemüht und abgemüht und abgemüht und abgemüht, Jesus zu dienen. Kein Erfolg. Wir haben evangelisiert, unsere Nachbarn. Kein Erfolg. Wir haben Fürbitte getan für unseren Ehepartner. Kein Erfolg. Wir haben Jesus gedient mit ganzem Herzen. Was ist die Frucht? Wir sind deprimiert. Es gibt immer wieder solche Phasen. Und dann kommt Jesus daher. Und in dieser Situation kommt diese leise Stimme: Mach es noch einmal. Jetzt einmal in diesem Sinne: Mach es noch einmal. Es ist dasselbe, was sie ja die ganze Nacht getan hatten. Ihr Lieben, das ist eine wirkliche Botschaft, die in diese Richtung geht: Gib nie auf, wenn Jesus dir etwas schon vorher geboten hat. Und er sagt es noch einmal. Und er sagt es noch einmal. Und er sagt es noch einmal. Es kommt der Zeitpunkt, wo es durchbricht. Und die Frage ist, inwieweit wir uns vom Geist Gottes ermutigen lassen, es noch einmal zu tun. Nicht aufzuhören. Noch einmal sagen: Jetzt haue ich den Hut drauf. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich auf das oder jenes warte oder das oder jenes tue oder das oder jenes im Gebet auch bedenke. Ihr Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagt: Mach es noch einmal. Nun, ihr Lieben, die Reaktion, die nun Petrus an den Tag legt, nachdem er dieses Wunder erlebt hat, ist erstaunlich. Also, sage ich es einmal so, wir haben einen Heilungsgottesdienst und es wird jemand auf der Stelle geheilt. Und er merkt, jetzt hat Gott eingegriffen. Was wäre die erste Reaktion? Ich würde mir erwarten bei diesem Fischfang, dass der Petrus einen Luftsprung macht und jubelt vor lauter Begeisterung, was Jesus da getan hat. Eine ganz andere Reaktion hören wir hier. Der Luftsprung ist nicht ein Gegensatz zu dem. Ja, der Luftsprung gehört dazu. Den hat er vielleicht nachher gemacht, der Petrus. Aber das, was hier so wichtig steht und was ja übrigens auch bei den Heilungswundern von Jesus steht, wo es heißt, was er die Leute geheilt hat, und da heißt es: Und sie entsetzten sich. Also es kam da etwas über den Petrus, was nicht nur, ganz sicher war auch ein Jubel in ihm, aber das noch Stärkere, was in ihm hervorkam und da aus ihm hervorkommt: Er fiel in eine tiefe Gottesfurcht. Ein Erschrecken kam über ihn. Eine heilige Ehrfurcht erfasste ihn, die so stark war, dass er zu Knie fiel und vor Jesus auf die Knie ging. Das ist das erste Mal im Lukas-Evangelium, wo jemand vor Jesus auf die Knie fällt. In dieser Geschichte. Und zwar ergriffen von einer unglaublichen Ehrfurcht vor der Heiligkeit der Gegenwart Gottes. Ich sag's noch einmal: Vor der Heiligkeit der Gegenwart Gottes. Er erlebte jetzt, und das war das Entscheidende, nicht nur die vielen Fische, sondern die Gegenwart Gottes hat er jetzt erlebt und diese Heiligkeit, die damit verbunden ist. Und wenn man die Heiligkeit Gottes erfährt, nämlich existenziell erfährt, so wie der Petrus, dann bringt sie einen auf die Knie und dann lässt sie einem das sagen, was Petrus hier sagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt die Heiligkeit Gottes und dass er im Lichte dieser Heiligkeit ein unwürdiger Mensch ist, ein sündiger Mensch ist. Und er kann nicht bestehen in der heiligen Gegenwart Gottes. noch einmal, der Jubel in ihm, der war sicher auch da bei den anderen. Das will ich jetzt überhaupt nicht kleinreden. Wir dürfen uns jubeln und freuen. Aber Gott möchte manchmal auch uns so begegnen, gerade in Wundern, wo wir dann auf die Knie fallen und ihn anbeten und uns bewusst werden über unsere Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit. Und das heißt, das Bewusstsein, wir haben das jetzt nicht verdient. Ich habe das jetzt nicht verdient, dieses Wunder. Das ist allein Gnade. Das ist sozusagen etwas, wo ich glaube, dass Gott es liebt, wenn das in unserem Herzen passiert. Dass wir nicht einfach, wenn wir erleben so viele Wunder, kleine, große Wunder, wir sagen, danke Herr Jesus und gehen zur Tagesordnung über. Und ich denke, dass wir das zulassen dürfen und auch vom Heiligen Geist es auch erbitten dürfen, dass er uns hineinführt, mehr und mehr in diese Gottesfurcht, auch im Zusammenhang mit Wundern, die geschehen. Und uns damit eine Position bringt, die für Jesus entscheidend ist, dass er uns senden kann. Denn jetzt, zum Schluss, kommt die Sendung. Das ist interessant. Wie Jesus sozusagen dann reagiert auf den Petrus und sagt, fürchte dich nicht. Dieses herrliche Wort, fürchte dich nicht, die nächsten Verse. Und er sagt dann zu ihm aus diesem heraus, dass er von nun an Menschen fischen wird. Ihr Lieben, er benutzt einfach die Sprache der Fischer. Deswegen sagt er hier zu Petrus Menschen fischen, weil es ging ja um Fischfang. Also er meint damit, Menschen für Gott zu gewinnen, Menschen zur Umkehr zu führen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu führen. Und ihr Lieben, mir ist das so bewusst geworden bei diesem Text, also beim Nachdenken über diesen Text, Berufung ist immer Begnadigung. Das ist sehr, sehr wichtig. Berufung ist immer Begnadigung. Ist nie Belohnung. Wenn Jesus uns etwas beruft, und sei es noch so klein oder so groß, es ist nie deswegen, weil wir so gut sind. Weil wir für ihn etwas Besonderes getan haben, weil wir so liebenswürdig sind, weil wir so irgendwie sind, ja? Sondern es ist immer eine Begnadigung. Fürchte dich nicht, das heißt, ich vergebe dir. Du bist durch das Blut Jesu reingewaschen, wenn man es jetzt gesamtbiblisch sagt. Und als begnadigter Sünder sende ich dich. Nicht aufgrund deiner eigenen Leistung, sondern weil ich dich begnadigt habe. Meine Gnade habe ich über deine Sünde ausgießen lassen. Und Petrus hat das empfunden. Deswegen ist er auf die Knie gegangen. Und er hat das ausgesprochen. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Das war der Punkt, wo dann Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich sende dich und mache dich zu einem Menschenfischer. Und dann heißt es, der letzte Satz ist genauso wichtig, und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, das haben jetzt die anderen, es wird dann auch beschrieben, dass es noch eben auch die Johannes und Jakobus dabei waren und so weiter, und es heißt da, und sie verließen alles und folgten ihm nach. Manchmal ist in einem kleinen Satz, der nur so ein Abklang einer Geschichte ist, eine riesige Botschaft. Nur diesen Satz. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Darüber lasst sich nachdenken, was das heißt. Das heißt zunächst einmal, Jüngerschaft ist keine Zusatzbeschäftigung zum normalen Leben. Es kostet uns alles, unser ganzes Leben. In der Nachfolge ist unser ganzes Leben eingeschlossen. Alles. Alles wird auf den Kopf gestellt, wenn wir Jesus nachfolgen. Über alles fängt er an zu bestimmen. Über alles. Über unseren Umgang mit Familie, mit Beruf, mit allen möglichen Dingen. Alles. Und folgten ihm nach. Das heißt, sie stellten ihr Leben vollkommen unter die Herrschaft Jesu. Und was Jesus jetzt ihr Leben geordnet hat,
Das war entscheidend. Das bedeutet nicht, dass man seinen Beruf jetzt aufgeben muss und jetzt nur mehr für Jesus irgendwie lebt, sondern es heißt, dass Jesus über alles in unserem Leben verfügen darf. Es kostet uns alles. Und manche Christen betreiben Jüngerschaft als Zusatzbeschäftigung neben ihrem normalen Leben. Dann gibt es einen Bereich, wo man dann fromm ist, wo man dann versucht, Jesus zu dienen, aber manche Bereiche behält man für sich selber. Aber das ist nicht Nachfolge. Ihr Lieben, es bewegt mich wirklich immer wieder, wenn ich Texte der Bibel, zum Beispiel jetzt dieser Text, vor allem auch der Evangelien, wenn man anfängt, einen Text durchzukauen. Versteht ihr, was ich meine? So zu meditieren, zu nachzudenken, nachzugehen, den einzelnen Sätzen, weil die sind so knapp geschrieben. Ganz anders wie die Presse heute, ja. So ganz anders. Und da sind oft die wichtigsten Dinge versteckt. Oder so kurz, dass man sie überlesen könnte. Und ich denke mir, darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel studieren. Dass wir sie wirklich Tag und Nacht, so wie es dem Josua gesagt wurde, dass er Tag und Nacht darüber nachsinnen soll. Nachsinnen. Denn dann werden uns Dinge auch in den Texten aufgehen, die oft in ganz kleinen Worten stecken. Und es geht uns eine riesige Welt auf, so wie hier. Und sie verließen alles. Und jetzt kommt das, der Heilige Geist, und stößt das in mein Herz hinein und sagt, alles? Lebe ich so? Und dann fängt eine ganze Sache an, sich zu bewegen. Ist das bei mir auch so? Dass alles unter seiner Herrschaft ist? Das ist gemeint, ja? Ich entlasse alles aus meiner Herrschaft, das heißt, ich verlasse alles und gebe es unter seine Herrschaft. Ist das wirklich so? Und dann kann der Heilige Geist anfangen zu wirken und zu arbeiten. Manchmal steckt das in einem so kleinen Satz wie diesen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass du ein so großer und wunderbarer Herr bist, der zu uns spricht durch dein Wort. Und wir sehen, wie dein Wort unerschöpflich ist, Herr. Und immer wieder sprichst du zu uns durch dein Wort, auch wenn wir schon 20 oder 30 oder 100 Mal dieselben Stellen gelesen haben. Immer wieder, wenn wir es unter der Führung deines Geistes lesen, machst du uns auf dieses oder auf jenes aufmerksam, was wichtig ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute in besonderer Weise die Augen öffnest für diese Botschaft, dass zwischen Gehorsam und Wunder ein Zusammenhang ist. Herr, mach uns zu Menschen, die gehorsam sind. Denn wir wissen und wir glauben und wir sehen, dass du mehr interessiert bist an dem Gehorsam, als daran, uns zu erklären, deinen Auftrag. Du bist mehr interessiert, dass wir dir blindlings vertrauen, weil wir dir damit zeigen, dass du wirklich unser Herr bist, dass wir wirklich alles auf dich und auf diese eine Karte setzen. Aber Herr, darum brauchen wir auch diese Befähigung, deine Stimme zu hören, deinen Auftrag zu vernehmen, dass in unserem Herzen eine Gewissheit entsteht, du hast gesprochen. Und Herr, wenn du diese Gewissheit in unser Herz gelegt hast, gib uns den Mut, so wie Petrus zu sagen, Herr, auf dein Wort hin, auch wenn es unsinnig ist oder keinen Erfolg verspricht, auf dein Wort hin tue ich es. Mach uns zu solchen Menschen, Herr. Und wir wissen, das ist nicht eine Aktion von ein, zwei, dreimal in unserem Leben, sondern das soll ein Lebensstil werden. Herr, ich bitte dich, dass für mich und ich bitte, dass ich für uns, dass du einen solchen Lebensstil hervorbringst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, und jetzt bete ich einfach, dass du durch deinen Heiligen Geist genau jene Worte, genau jene Passage, jenes Detail, das du für jeden von uns gemeint hast, ganz unterschiedlich, dass du das jetzt tief in unser Herz eingräbst und dass wir es nicht vergessen. Und wenn es nur ein Satz war, von dir. Und ich bitte dich, dass du es schenkst, dass das bewässert wird durch deinen Heiligen Geist, diese eine Botschaft. Und dass du es dem Feind verwehrst, dass er diesen guten Samen raubt. Indem wir es vergessen oder der Alltag darüber gelagert wird oder es in Zweifel geraten, ob das auch wirklich so wahr ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, bewahre die Botschaft, die du zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast, in unterschiedlichster Weise. Bewahre das so tief in unserem Herzen, dass dieses Wort Frucht bringt durch unseren Gehorsam. Herr, wir wollen Menschen sein, die dir Freude machen durch Gehorsam. Gepriesen sei dein Name. Amen.